15. August 1832 erscheint in Paris eine neue Zeitschrift. 8 Seiten, 3 Artikel, einer von Jeanne Victoire, einer von Jeanne Désiré, der dritte von Marie Reine. Die Zeitschrift heißt La Femme Libre, die freie Frau. Auch Suzanne wird dort schreiben, Josephine Félicité, Christine Sophie und andere. Selten signiert eine mit Nachnamen, gelegentlich erscheinen Texte anonym oder unter Initialen. Am 15. August 1832 eröffnet Jeanne Victoire die erste Ausgabe mit folgenden Sätzen. Es folgt jetzt ein längeres Zitat. Während die Völker im Namen der Freiheit in Bewegung gekommen sind und der Proletarier seine Befreiung fordert, bleiben wir Frauen untätig vor dieser großen Bewegung der sozialen Emanzipation, die sich vor unseren Augen vollzieht. Ist uns denn das Schicksal derart gnädig, dass wir nichts zu verlangen haben? Bis zum heutigen Tag ist die Frau ausgebeutet und tyrannisiert worden. Diese Tyrannei, diese Ausbeutung muss aufhören. Wir werden frei geboren wie der Mann, und es kann nicht gerecht sein, dass die Hälfte des menschlichen Geschlechts dem anderen unterworfen ist. Ich will diese Äußerung hier als ein Ereignis verstehen. Und zwar als ein Ereignis im Sinne dessen, was der Philosoph Jacques Rancière eine Wortergreifung nennt. Und das lenkt den Blick auf 2 Fragen. Wer spricht? Und wovon wird gesprochen? Und diese Fragen gehen tiefer, als es auf den ersten Blick den Anschein machen mag. Wer also spricht? Eine Frau ohne Familienname, nämlich Jeanne Victoire, im Namen anderer Frauen. Wir Frauen, sagt sie, und uns. So und ähnlich klingt es in vielen feministischen Schriften dieser Zeit. Ich spreche, ich Frau, im Namen aller Frauen. Man kann diese Äußerungsweise kritisieren, wegen der Anmaßung, die darin liegt, für andere zu sprechen, auch für jene, die nicht konsultiert worden sind und weil vielleicht gar nicht für alle gesprochen wird, sondern nur für einige. Diese Einsprüche sind berechtigt oder präziser, sie liegen in der Natur der Sache. Denn ein Sprechen im Namen von beschreibt nicht ein Kollektiv von Individuen, vielmehr wirft es die Frage auf, wer diesen Namen trägt, das heißt, wer zum Kollektiv gehört. Genau so jedoch hat sich das im Namen aller Frauen zuallererst auf einen anderen Namen gerichtet, nämlich den des Menschen und Bürgers, homme et citoyen, der seinerseits die Frage aufgeworfen hat, wer dazu gehört. Wir Frauen heißt also hier im Namen derjenigen, die als Frauen nicht zum Menschen und Bürger gezählt, sondern vielmehr dem Mann unterworfen worden sind. Wir verwechseln deswegen etwas, wenn wir meinen, beim Wir Frauen ginge es darum, was Frauen sind. Im Namen von Frauen heißt hier im Namen derjenigen, die als Frauen Tyrannei und Ausbeutung erleiden, obschon sie frei geboren sind, wie es im Zitat heißt. Mit Blick auf heutige Missverständnisse formuliert, es geht hier nicht um die Identität von Frauen, sondern um das politische Subjekt Frau. Und das ist, noch einmal mit Jacques Rancière formuliert, diejenige, die zur Sprache bringt, dass sie Rechte hat, die sie nicht hat, und dass sie Rechte nicht hat, die sie hat. Davon wird gesprochen in den ersten Sätzen der ersten Nummer der Femme Libre, von den Frauen, die frei sind und unterworfen. Und zwar durch Tyrannei und Ausbeutung. Auf diese Beschreibung von Unfreiheit komme ich zurück. Hier vorerst nur noch so viel bei den Autorinnen der Zeitschrift, die noch mehrmals nachher ihren Namen wechseln wird, handelte es sich um Arbeiterinnen, die der sogenannten Saint-Simonistischen Bewegung entstammten. Das war eine Spielart des französischen Frühsozialismus. Und Sie müssen sich jetzt einfach diesen Begriff des Saint-Simonismus und der Saint-Simonistinnen merken. Das sind die Akteurinnen, von denen ich hier nicht ausschließlich, aber vor allem handeln werde. Warum interessiert mich diese Episode von 1832 und warum habe ich damit begonnen an einer Tagung, die an den 4. Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation von 1869 erinnert? Es gab dort, Bernhard Degen hat schon darauf hingewiesen, nur männliche Delegierte, wie auch an allen drei vorangehenden Kongressen seit der Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation im Jahr 1864. An den Konferenzen von 1866 in Genf und 1867 in Lausanne war zwar Frauenerwerbsarbeit ein Thema gewesen, es ging dabei aber primär um die Frage der Konkurrenz, also inwiefern die Frauenerwerbsarbeit die Männer konkurrenziert. Ein beträchtlicher Teil der Stimmen in diesen Verhandlungen war auf den Tenor des notorisch frauenfeindlichen, hier kommt er wieder, frauenfeindlichen Pierre-Joseph Proudhon gestimmt, der die Frauen nicht geeignet hielt, ich zitiere, zum Studium der menschlichen Probleme. Wenn er sie nicht gleich zu einem, noch einmal Zitat, hübschen Tier deklassierte, was er durchaus tat. Greife ich also hier zu den Frauen von 1832, weil 1869 keine mehr vorkamen in der Arbeiter- und sozialrevolutionären Bewegung. Nein, einzelne Sektionen der Internationalen Arbeiterassoziation nahmen Frauen auf und schon bevor Marx 1871 dazu riet, hatten sich manche zu reinen Frauensektionen zusammengeschlossen. Frauen waren auch in die Vorbereitungen des Basler Kongresses involviert. So etwa Virginie Barbet, über die wenig, aber dank der Arbeiten von Antje Schrupp, doch so viel bekannt ist, dass sie eine wichtige Rolle in der Lyoner Szene spielte. Vermutlich 1824 geboren, betrieb Barbet eine Gaststätte und war zuerst als Frauenrechterin in der bürgerlich-republikanischen Friedensliga engagiert, bevor sie dann 1868 zur Allianz der sozialistischen Demokratie stieß und in Lyon in der Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation tätig wurde. Im Frühling 1869 nun publizierte Barbet in der Genfer Egalité einen Artikel zum Erbrecht. Zu dem Thema also, das am Basler Kongress kontrovers diskutiert worden ist, wie Bernhard auch schon erwähnt hat. Für Barbet war diese Frage grundlegend. Sie hielt die Abschaffung des Erbrechts für nichts weniger als den revolutionären Hebel. Mit den bürgerlichen Rechten nämlich, so sah sie es, war noch wenig gewonnen. In einer Gesellschaft, in der Unfreiheit eben auch Ausbeutung heißt. Ich zitiere, als überzeugte Egalitäre wollen wir die Gleichheit nicht durch die politische Freiheit erreichen, eine lächerliche Freiheit, die dieses zivilisierte Sklaventum, das man Proletariat nennt, weiter bestehen lassen würde, sondern wie erreichen wir die Gleichheit? Durch die Abschaffung des Erbrechts. Zitat Ende. Schließlich könnten Menschen nur deshalb andere ausbeuten, so Barbet, weil die Rohstoffe ungleich verteilt seien. Und Rohstoffe definiert sie dann in einem späteren Artikel folgendermaßen. Ich zitiere, den Boden, die Minen, die Kohle, die Steinbrüche, mit einem Wort, alle Stoffe, die die Natur ohne Eingriff des Menschen schafft. Es gab also auch Frauen in der ersten Internationalen und auch im Umfeld des Basler Kongresses. Nicht anders als vorher in den frühsozialistischen Bewegungen und nachher in den Gewerkschaften und sozialistischen Parteien gehörten sie dazu und doch nicht, arbeiteten mit und erschienen nicht auf Gruppenfotos. Warum also habe ich mit den Frauen von 1832 begonnen und werde mich Ihnen jetzt auch gleich wieder zuwenden? Schüst, weil 1869 am Kongress hier in Basel die Frage des Erbrechts verhandelt worden ist. Es führt eine ganz offensichtliche Spur von diesen Verhandlungen in die 1830er Jahre zurück. Nicht zufällig nämlich bezeichnete Marx die Idee, man könne die soziale Bewegung bzw. Revolution von der Abschaffung des Erbrechts ausgehen lassen. Diese Idee also bezeichnete er in einem Brief an Engels als, ich zitiere, saint-simonistischen Blödsinn. Saint-Simonisten, eben diese frühsozialistische Bewegung aus den 1830er Jahren. Tatsächlich hatten die Saint-Simonisten das Recht auf Privateigentum verteidigt, aber das Recht, dieses zu vererben, zurückgewiesen. Eine weniger offensichtliche, ja eigentlich verschleierte Spur führt aber auch von der Kontroverse in den 1860er Jahren oder führt von der Kontroverse in den 1860er Jahren auch zu den Frauen zurück, denen es 1832 eingefallen war, eine Zeitschrift namens Femme Libre ins Leben zu rufen. Zu meinen Saint-Simonist innen mit kleinen i. Also. Diese Spur ist deshalb verschleiert, weil die Debatte am Kongress in Basel, also die Erbrechtsdebatte am Kongress hier von etwas komplett gereinigt war. Von der Frage nämlich, wie das Erbrecht mit der Frage der Geschlechterverhältnisse zusammenhängt. Ja, wie es diese mit organisiert. Da wurde am Kongress zwar zum Beispiel gesagt, dass mit dem Erbrecht auch, also von den Gegnern der Abschaffung des Erbrechts wurde gesagt, dass mit dem Erbrecht auch die Familie verschwinden würde. Aber was heißt das? Vorgängig zum Kongress ist genau das diskutiert worden. Der Zusammenhang, nämlich von Geschlechterverhältnissen und Erbrecht, der in diesem Bezug auf die Familie gewissermaßen verschwindet oder nur implizit mitschwingt. Schließlich setzte das Erbrecht in aller Regel die Ausrichtung verwandtschaftlicher Verhältnisse an der Patrilinie, also an der väterlichen Genealogie, um. Konkret waren Frauen zum einen als Erbinnen gegenüber männlichen Angehörigen benachteiligt. Zum anderen sicherte das Erbrecht die Unterscheidung in sogenannt legitime und illegitime Kinder. Letztere, die sogenannt illegitimen, also außerhalb der Ehe geborenen Kinder, traten nicht in die väterliche Linie ein und hatten keinen Anspruch auf allfälliges Erbe. Mancherorts waren sie auch von der Erbfolge in der mütterlichen Familie ausgeschlossen. So trugen Frauen Last und Stigma außerehelicher Verhältnisse, während sie in der Ehe zwar sogenannte legitime Kinder haben konnten, aber in ein patriarchales Herrschaftsverhältnis versetzt waren. Genau diese Fragen hatten nun auch die Frauen von 1832 umgetrieben, die ebenfalls die Abschaffung des Erbrechts verlangt hatten. Und mehr noch, sie wiesen auch konkret und praktisch Erbschaften zurück. In Gestalt des Vaternamens nämlich. Jetzt können Sie sich daran erinnern, was ich am Anfang gesagt habe, dass diese Frauen in der Femme Libre nur mit dem Vornamen zeichnen. Sie streiften also den Vaternamen als Autorinnen ab, indem sie mit ihren Vornamen zeichneten. Aber nicht nur das, sie gingen noch weiter und forderten den Mutternamen. Also, dass das Kind heißt wie die Mutter zum Nachnamen. Manche wählten gar ganz bewusst die ledige Mutterschaft, um so ihre Kinder ihren Namen tragen lassen zu können. Und das war für sie eine Frage der Freiheit. Und das ist der Grund, weshalb ich mich hier mit diesen Frauen befasse. Sie sind der Stoff, von dem ich behaupte, dass er für unser Nachdenken über Freiheit all dem ebenbürtig ist, zu dem wir sonst so zu greifen gewohnt sind, wenn uns diese Frage beschäftigt. Der philosophische Kanon, Marx, alle anderen sogenannten Meisterdenken und so weiter. Stattdessen, also hier jetzt in meinem Vortrag, als Stoff, mit dem ich über die Freiheit nachdenken will, Frauen, die sich frei nannten. Die Frauen, die in den 1830er Jahren in der Saint-Simonistischen Bewegung aktiv waren, werden von der feministischen Geschichtsschreibung gern mit dem Etikett des sogenannten Differenzfeminismus versehen. Es stimmt, dass für diese Frauen die Geschlechterdifferenz Ausgangspunkt ihrer Politik war. Es stimmt auch, dass sie damit nachvollzogen, wie die männlichen Anführer ihrer Bewegung des Saint-Simonismus die Geschlechterdifferenz im Kern ihrer Sozialtheorie einlagerten, nämlich indem sie argumentierten, Mann und Frau bildeten zusammen die kleinste Einheit der Gesellschaft. Nicht das Individuum, sondern Mann und Frau zusammen, so dieses saint-simonistische sozialtheoretische die Gedanke, Mann und Frau zusammen sind das Paar, ist die kleinste Einheit der Gesellschaft. Und damit ist natürlich die Geschlechterdifferenz gewissermaßen im theoretischen Kern. Und es stimmt auch, dass nachfolgende feministische Positionen zur Zeit der internationalen der ersten Internationalen dann den Fokus verschoben auf die Idee einer geschlechtsneutralen Individualität. Also viel stärker argumentierten, dass die Frauen wie die Männer Individuen sind und von Geschlechterdifferenz nicht wirklich, also daran gebunden. Aber war es den Frauen von 1832, wie es das Etikett des Differenzfeminismus suggeriert, um Weiblichkeit gegangen? Im Sinne von Geschlechterdifferenz. Oder können wir sie beim Wort nehmen, wenn sie nicht davon, sondern von Frauen sprechen? Schauen wir jetzt noch einmal auf das Zitat, mit dem ich begonnen habe. Oder ich möchte noch einmal daran erinnern. Die Frau, wir Frauen heißt es da, werden ausgebeutet und tyrannisiert. Und darin liegt unsere Unterwerfung. So kurz zusammengefasst noch einmal das Anfangszitat. Unfreiheit hat also, nicht weiter erstaunlich, in einem sozialistischen Kontext einen politischen und einen materiellen Aspekt. Worin die Tyrannei, also die politische Unfreiheit besteht, lässt sich rasch einholen. Das zielt auf die sogenannte Geschlechtsvormundschaft inner- und außerhalb der Ehe, im Französischen die Tutelage, im Englischen die Coverture, also der Umstand, dass Frauen zu dieser Zeit in aller Regel einem Mann gehorsam schuldeten, dem Vater, dem Ehemann oder einem Vormund. Worin aber besteht die Ausbeutung der Frauen, also die materielle Unfreiheit? Sie hat wiederum zwei Seiten. Wie ihre proletarischen Gefährten, sagen meine Saint-Simonistinnen, also diese Autorin der Femme Libre, wie ihre proletarischen Gefährten werden sie, die sich selbst Proletarierinnen nennen, als Lohnarbeiterinnen ausgebeutet. In den Wäschereien, in den Küchen, für die gestickte Stückware, nie erhalten sie das, was angemessen wäre. Und außerdem, je mehr von ihnen es in einer Branche gibt, also je mehr Frauen es in einer Branche gibt, desto tiefer sinken dort die Löhne. So analysiert es Marie Rehn in der Zeitschrift Femme Libre. Zur Ausbeutung der Lohnarbeiterin aber kommt eine weitere hinzu. Und damit komme ich auf die Frage des Vaternamens zurück. Es geht dort nämlich um den zweiten Modus von Ausbeutung, den ich hier in Anlehnung an Nancy Fraser als Expropriation, also als Enteignung bezeichne. Der Begriff fällt als solcher in den Quellen nicht, wohl aber wird das dazugehörige Wortfeld genutzt, wie wir gleich sehen werden. Und beschrieben wird genau das, was bei Fraser Expropriation, also Enteignung heißt, nämlich eine Ausbeutung, die sich außerhalb des Lohnnexus vollzieht. Nämlich als eine Konfiskation, eine Beschlagnahmung von Fähigkeiten und Ressourcen. Nicht einfach ausgebeutet im Lohnnexus, sondern eben auch enteignet außerhalb des Lohnnexus werden nun Frauen, gemäß meinen saint-simonistischen Autorinnen, als Mütter. Sprich, als diejenigen, die über jene Ressourcen und Fähigkeiten verfügen, die, wie sie sagen, neues Leben hervorbringen. Das umfasst bei ihnen übrigens ein ganzes Kontinuum an Tätigkeiten oder Vorgängen, nämlich von der Schwangerschaft über die Geburt und das Stillen bis zum nährenden Aufziehen des Kindes. Alles das heißt, ein neues Leben hervorbringen. Diese Ressourcen und Fähigkeiten werden durch den Vaternamen, so geht die Analyse der Saint-Simonistinnen, diese Ressourcen und Fähigkeiten werden durch den Vaternamen recht eigentlich beschlagnahmt. Oder die Frauen werden eben von diesen Ressourcen und Fähigkeiten enteignet. Der Vatername nämlich weiß das, was eine Hervorbringung der Mutter ist, als ein Eigentum des Ehemannes aus. Égérie Casaubon, eine weitere Autorin, die hier wichtig ist, formuliert das so. Indem der Vater dem Kind seinen Namen gibt, Zitat, bemächtigt er sich des Kindes und behauptet es als sein Eigentum, obschon ihm dessen Existenz nur einen kurzen, lustvollen Moment gekostet hat, während die Mutter dafür vielleicht mit dem Leben bezahlt. Noch klarer wird es dann dort, wo Casaubon für den Mutternamen plädiert. Ich zitiere, das Kind muss ihren Namen tragen. Gewissheit besteht, wo kein Zweifel ist, Das bezieht sich auf die stets ungewisse Vaterschaft, aber die stets gewisse Mutterschaft. Also Gewissheit besteht, wo kein Zweifel ist. Und die Frucht hat den Namen des Baumes zu tragen, der ihm das Leben geschenkt hat, nicht denjenigen des Gärtners, der den Samen aufgepfropft hat. Zitat Ende. Wenn also das Kind heißen soll wie die Mutter, dann, weil sie es gemacht hat. Und machen heißt in dem Fall, sie investiert ihr Leben in die Hervorbringung seines Lebens. Der Vatername überschreibt bzw. negiert diesen Zusammenhang und eignet sich so nicht einfach nur das Kind an, sondern die produktive Kapazität des mütterlichen Körpers. Eine heutige Leserin mag nun schließen, dass die Saint-Simonistinnen Mutterschaft als Arbeit verstanden haben. Wir haben dieses ganze ökonomische Vokabular. Sie bezahlt mit dem Leben, ihnen kostet es nur einen lustvollen Moment und so weiter. Wir möchten also, könnten heute schließen, dass Sie Mutterschaft als Arbeit verstanden haben. Das ist nicht falsch. Jeanne Deroy, eine weitere Autorin, schreibt etwas später, Anfang 50er Jahre, die Mutterschaft sei die, Zitat, wichtigste Arbeit von allen Arbeiten. Und doch ist Mutterschaft in der Analyse der Saint-Simonistinnen, in ihrem Verständnis, nicht einfach eine Arbeit wie jede andere Arbeit. Zwar wirft der Mutterkörper als Bewirtschafter der Ressource, genau wie andere Ressourcen, Reichtum ab. Was, wie Casaubon suggeriert, der Staat sehr wohl weiß, der nämlich, wie sie schreibt, die Mütter besteuert. Und wie? Indem er ihre Söhne für seine sinnlosen Kriege reklamiert. Der Mutterkörper ist also eine Ressource, die Reichtum abwirft. Aber es geht bei Mutterschaft in dieser Analyse nicht um das Hervorbringen des Kindes im Sinne eines Produkts oder nicht nur, sondern es geht durch die Mutterschaft wird auch die Frau zur Mutter und es entsteht eine Beziehung zwischen Mutter und Kind. Und das meint Mutterschaft. Und insofern ist Mutterschaft für die Saint-Simonistinnen nicht eine Arbeit wie jede andere. Es ist eine Arbeit, aber nicht eine Arbeit wie jede andere. Wohl aber ist sie eine Frage der politischen Ökonomie. Und unter genau diesem Begriff hat Casaubon ihre Vorschläge zur Mutterrente ausgearbeitet. Also das ist jetzt ein Quellenbegriff, das politische Ökonomie zu nennen, stammt nicht von mir, sondern sie selbst hat das so betitelt. Was hat das alles nun mit Freiheit zu tun und was mit der Diskussion um das Erbrecht? Zuerst zu Letzterem. Die Forderung nach dem Mutternamen kann leicht missverstanden werden. Als Forderung nach weiblicher Genealogie, nach dem Ersetzen der Vaterlinie durch die Mutterlinie. Manche würden sagen nach dem Matriarchat. Doch darum ging es diesen Frauen nicht. Familie als ein Zusammenhang von Individuen über Generationen hinweg, zusammengehalten durch die Weitergabe von Namen und Gütern, interessierte sie nicht. Was der Muttername bezeichnet, ist vielmehr die Einheit von Mutter und Kind als eine generative Beziehung, als eben eine Beziehung der Hervorbringung des einen durch die andere. Die Saint-Simonistinnen sehen deshalb mit dem Erbrecht nicht die Familie auf dem Spiel, wie andere, die sich am Basler Kongress gegen das Abschaffen des Erbens aussprechen werden. Stattdessen sehen Sie in der Mutterschaft den Ursprung von Egalität, beziehungsweise den Ursprung egalitärer Sozialbeziehungen. Insofern nämlich, als wie Désirée Verré es 1833 in der Zeitschrift Femme Libre formuliert, ich zitiere, alle Menschen durch unsere Mutterschaft einander als Brüdern und Schwestern verbunden sind. Auch deshalb müssen die Kinder den Namen der Mutter tragen. Er erinnert sie daran, dass sie Geschwister unter Geschwistern sind. Was also am Kongress in Basel in der Kontroverse um das Erbrecht nicht sichtbar wurde, sind nicht einfach Frauenanliegen, sondern ein Konzept einer egalitären Gesellschaft, das als Grundlage oder in seinem Kern ein alternatives Verwandtschaftskonzept hat. Und das wurde auch noch formuliert, als der feministische Saint-Simonismus der 1830er Jahre längst Vergangenheit war. Zum Beispiel im Frühling 1869, 4 Monate vor dem Basler Kongress. Hier erscheint in der in Genf gedruckten Egalité ein Artikel über die Familie, in dem nicht nur die Umwandlung der Ehe zu einem reinen Vertragsverhältnis gefordert wird, sondern auch, ich zitiere, dass die Kinder der Mutter angehören, dass sie ihren Namen erhalten. 1869. Sie können mich dann nachher fragen, wo hier die Väter wieder einen Platz finden. Es gibt sie weiterhin. Und die Freiheit. Warum habe ich hier den Weg über eine politische Ökonomie der Mutterschaft genommen, um über Emanzipation im 19. Jahrhundert nachzudenken? Weil Konzepte von Freiheit in der Vergangenheit sich nicht immer da artikulieren, wo wir heutigen sie vermuten. Als Feministinnen zum Beispiel neigen wir dazu, Konzepte von weiblicher Freiheit in Kritik an Weiblichkeit zu suchen, in der Kritik an Weiblichkeitsstereotypen, normativen Vorstellungen und so weiter. Das ist nicht falsch. Aber wir neigen nicht dazu, solche Konzepte von Freiheit auch in einer Bejahung von Mutterschaft zu suchen, was hier aber durchaus der Fall ist. Genau hier, sagen die Saint-Simonistinnen, geht es um die Freiheit von Frauen und mehr noch, es geht um die Freiheit aller. Jeanne Desiré schreibt in der Femme Libre, Zitat, indem man die Frauen befreit, wird man auch den Arbeiter befreien. Und nochmals sie, für mich hängen alle sozialen Fragen von der Freiheit der Frauen ab. Sie wird alles klären. Und schließlich, die Sache der Frauen ist universell. Warum? Nicht zufällig vergleichen die Frauen, die ich hier behandle, ihre Situation wieder und wieder mit der Sklaverei. Jeanne des Rois, ich zitiere, dieser Brauch, der die Frauen nötigt, den Namen ihres Ehemannes zu tragen, ist das nicht das Brandeisen, das auf die Stirn des Sklaven die Initialen seines Herrn brennt? Nirgends, heißt das, geht die Unfreiheit tiefer als da, wo sie am Körper vollzogene Expropriation, am Körper vollzogene Enteignung von Ressourcen und Fähigkeiten ist, wie ich es hier geschildert habe. Und genau das ereilt Sklaven und Mütter, aber auch jene, die im 19. Jahrhundert Lohnsklaven genannt werden. Beziehungsweise von der Situation der Mütter und Sklaven her lässt sich eine Kritik auch an der Ausbeutung durch Lohnarbeit erschließen. Die Frau, schreibt Jeanne des Rois vor diesem Hintergrund, sei nichts weniger, ich zitiere, als der Typus des stets, der Typus, sogar der heilige Typus, sagt sie, des stets unterworfenen Arbeiters. Ist sie frei, sind alle frei. Ich komme zum Schluss. Sie haben sich von mir einen historischen Beitrag gewünscht. Aber ich nehme gern über die Vergangenheit auch einen Weg zur Gegenwart. Und da, in der Gegenwart, fällt mir auf, dass im Kontext der aktuellen feministischen Bewegung der Begriff Freiheit öfters fällt als, sagen wir, in den vergangenen 3 Jahrzehnten. Öfter und prominenter. Vielleicht seit die Frauenbewegung nicht mehr Frauenbefreiungsbewegung hieß, wie es in den 70er der Fall war und noch etwas in den 80er, aber dann nicht mehr in den 90er. Stattdessen ist die sogenannte Gleichstellung in den Vordergrund gerückt, aus guten Gründen durchaus. Diesen Frühling jedenfalls hat mich eine junge Feministin gefragt, was die Freiheit der Frauen sei. Ich wusste nicht recht, wie antworten. Und ich war da schon länger mit den freien Frauen von 1832 befasst, über die ich hier berichtet habe. Ich denke, meine Generation hat diesen Faden verloren. Die Frage nach der Freiheit der Frauen, hat diesen Faden verloren oder hat sich jedenfalls nicht geübt in dieser Frage. Oder meinte, die Freiheit gehe auf im Wählen können. Mutter oder nicht, Mutter oder Erwerbsarbeit. Mutter oder Erwerbsarbeit oder beides, Mutter und Erwerbsarbeit. Also meinte, die Freiheit gehe auf in der Frage im Wählen können und sie, also die Frage der Freiheit, messe sich an der Freiwilligkeit mit der etwas getan wird oder nicht. Aber wenn das so wäre, warum zählt immer noch weniger, was vorwiegend Frauen tun? Und warum verteilen sich diese Tätigkeiten, die wenig zählen, zwar neu, aber vorwiegend unter verschiedenen Gruppen von Frauen? Indem das, was früher Hausarbeit hieß, ausgelagert wird, als bezahlte Dienstleistung ausgelagert wird an die sogenannten Putzfrauen, die Kita-Frauen, die Hortnerinnen und so weiter. Ich denke, es ist interessant, dass diese Fragen der Arbeit zurzeit gleichzeitig mit der Frage der Freiheit oder dem Begriff der Freiheit wieder in den Vordergrund rücken. Also bin ich, nachdem ich nicht zu antworten wusste, auf die Frage dieser jungen Feministin nochmals zurück zu meinem historischen Stoff, zu meinen Saint-Simonistinnen und habe, denke ich, seither besser verstanden, wieso die freien Frauen sich so nannten, inwiefern ihre Forderung nach dem Mutternamen nicht einfach eine Forderung, sondern eine Analyse war. Eine Analyse der Bedingungen nämlich, unter denen Frauen Mütter werden, also eine Analyse, die die Frage aufwirft, unter welchen Bedingungen Frauen Mütter werden oder nicht. Weiter habe ich besser verstanden, wie das Machen und Aufziehen von Kindern als eine Angelegenheit der politischen Ökonomie begriffen werden kann, ohne behaupten zu müssen, es sei eine Arbeit wie jede andere Arbeit. Und schließlich, wieso die freien Frauen von 1832 behaupten konnten, ihre Situation sei die universelle Situation. Und wieso es Frauen aushalten müssen, das schließe ich dann daraus, als das stets Partikulare, das stets Besondere, das stets Angehängte zu gelten, um gerade aus dieser, ihrer Situation heraus das Allgemeine hervorgehen zu lassen, wie es die freien Frauen getan haben. Um wie viel reichhaltiger wäre ein Basler Kongress gewesen, an dem Sie mitgeredet hätten? Danke für Ihre Aufmerksamkeit.